NDR Info. Norddeutschland.
Mit Klaas Christoffersen einen schönen guten Tag. In Husum hat die schleswig-holsteinische SPD mit ihrem Landesparteitag begonnen. 2 Tage sitzen die Delegierten dort zusammen und bestimmen unter anderem den Vorstand neu. Ich habe mit der Landesvorsitzenden Serpil Medjatle gesprochen. Sie stellt sich wieder zur Wahl. Letztes Mal, nach der verlorenen Landtagswahl, hat sie nur 65% Zustimmung bekommen. Was gibt ihr Zuversicht, dass es diesmal ein besseres Ergebnis wird?
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die letzten 2 Jahre ich als Landesvorsitz, aber wir als Landesvorstand insgesamt gute Arbeit auch abgeliefert haben. Wir stehen ja 2 Jahre vor der nächsten Landtagswahl und das waren auch unsere Prioritäten, die wir gesetzt haben. Programmatisch, inhaltlich, da machen wir einen starken Aufschlag, aber auch organisatorisch und auch alles, was dazu noch gehört.
Sie hatten schon gesagt, Sie wollen vor allem punkten mit inhaltlichen Forderungen. Da gibt es auch einen Leitantrag, der beraten wird. Und da geht es zum Beispiel um Wohnungspolitik. Und darin wird unter anderem gefordert in diesem Leitantrag, dass das Land wieder eine eigene Wohnungsbaugesellschaft aufbauen soll. Weshalb ist das in Schleswig-Holstein so wichtig?
In erster Linie, weil Wohnen die soziale Frage ist, auch hier in Schleswig-Holstein. In keinem anderen Flächenland zahlen die Mieterinnen und Mieter so viel für die Wohnung. Und das zeigt sich auch in den letzten Jahren, dass das wirklich für die Menschen jetzt eine Kraftanstrengung bedeutet. Deswegen brauchen wir mehr bezahlbaren Wohnraum. Und wir haben ja auch gesehen und erlebt, jetzt gerade in Hessen, da gibt es eine landeseigene Gesellschaft. Und auch in Niedersachsen bauen sie das gerade auf. Und wir müssen selber auch bauen, damit wir mehr bezahlbares Wohnen haben. Und das ist ein klarer Auftrag, den wir für uns als Sozialdemokratie auf jeden Fall sehen. Es wäre schön, wenn die Günther-Regierung hier auch mal aus dem Schneckentempo rauskommen würde, weil wir brauchen bis 2045 160.000 zusätzliche Wohnen. Und so wie die Regierung das gerade macht, wird das nichts.
Es sind jetzt noch fast 2 Jahre bis zur nächsten Landtagswahl und man hat ja eigentlich den Eindruck, dass Daniel Günther als Ministerpräsident in der schwarz-grünen Koalition doch sehr beliebt im Land ist und irgendwie auch ziemlich sicher im Sattel sitzt. Wie kann die SPD noch Akzente setzen jetzt?
Ja, Beliebtheit alleine, das ist schön und man freut sich natürlich auch, dass wenn man persönlich dann auch beliebt ist im Land und viele einen auch als nett wahrnehmen, aber Daniel Günther, die Günther-Regierung, die haben gerade die Verfassung gebrochen. Sie haben einen Haushalt vorgelegt, der verfassungswidrig ist. Wir haben wahnsinnig viele Versäumnisse in diesem Land, wie gesagt, bei Kita, bei Schulen, auch bei der Gesundheitsversorgung und beim Wohnungsbau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 8 Jahre Günther-Regierung. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, auch mit der schwarz-grünen Landesregierung im Bundesrat, das Einzige, was sie dort tun, ist, sich regelmäßig und in Klarheit immer zu enthalten. Also wir haben keine Akzente Richtung Berlin, ganz im Gegenteil, sondern ist man sich auch uneinig. Und wenn, dann zeigt man immer nach Berlin, wenn man selber die Aufgaben im Land nicht löst. Das wird jetzt aber für Günther schwieriger, weil jetzt stellen Sie ja den Kanzler. Also bin ich mal gespannt, wie er jetzt seine Rhetorik ändern werden muss, wer jetzt der Schuldige im Land ist, dass Dinge nicht funktionieren.
Morgen tritt ja auch SPD-Chef und jetzt auch Bundesfinanzminister Klingbeil bei Ihnen auf dem Parteitag auf. Was erhoffen Sie sich als Schleswig-Holsteinerin und auch stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD von der Rolle der SPD in der Bundesregierung?
Ja, das ist schon sehr, sehr klar und deutlich. Das haben wir aber auch auf Bundesebene mit Lars Klingbeil und mit unserer Parteivorsitzenden Saskia Esken auch besprochen. Wir haben ja eine Kommission eingerichtet, was die Aufarbeitung des Bundestagswahlergebnisses anbelangt. Das ist schon eine sehr, sehr bittere Niederlage für uns gewesen. Und das ist auch die Erwartungshaltung der Genossinnen und Genossen, die wir haben, selbstverständlich. Und das wird mit Sicherheit ein Teil der Aussprache sein. Aber es wird natürlich auch darum gehen, wie wir jetzt weiter mit den gesichert rechtsextremistischen AfD umgehen werden. Da haben wir auch mehrere Anträge. Und wir wollen natürlich, dass unsere Demokratie weiter wehrhaft ist. Wir wollen unsere Demokratie schützen. Und ich will ganz klar und deutlich sagen, wer unsere Demokratie in Gefahr bringt, wer gesichert rechtsextremistisch ist, da müssen auch die nächsten Schritte folgen. Und deswegen fordern wir auch ein Verfahren für das Verbot der AfD.
Und dafür soll sich die SPD in der Bundesregierung einsetzen, nach Ihrem Willen?
Ja, das ist etwas, was wir jetzt miteinander natürlich besprechen. Es gibt ja verschiedene Ebenen, die so ein Verfahren ja auch einleiten können. Entweder macht das die Bundesregierung oder der Bundestag oder aber auch aus den Ländern heraus. Aber wir wollen nicht weiter zuschauen, wie unser Land gespaltet wird, wie gehetzt wird in diesem Land, wie ganze Gruppen von Menschen tatsächlich als Nicht-Deutsche dargestellt werden, die man deportieren will, die man ausweisen will. Und ich finde, da braucht die Demokratie auch eine klare Sprache und eine klare Haltung. Und genau dafür ist das in unserem Grundgesetz ja auch vorgesehen. Und deswegen werden wir das auch hier miteinander auf dem Parteitag diskutieren, was jetzt die nächsten Schritte dazu wären.
Die stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Serpil Midyatle, und sie ist eine erklärte Anhängerin eines AfD-Verbotsverfahrens. Und da schließt auch das nächste Thema an. Am Sonntag können die Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern 4 Landräte neu bestimmen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es AfD-Kandidaten zumindest in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte in die Stichwahl schaffen. Wenn also im ersten Wahlgang, der jetzt am Sonntag stattfindet, kein Kandidat 50% der Stimmen oder mehr bekommt. Vor allem über die Situation im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte habe ich mit meinem Kollegen Sven-Peter Martens aus dem NDR-Studio Neubrandenburg gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, warum dort neu gewählt wird und wie viele Bewerber es für das Amt des Landrats gibt.
Ja, stimmt. Der jetzige Landrat Heiko Kerger von der CDU will aus Altersgründen aufhören. Seit der Kreisgebietsreform im Jahre 2011 war er ja der erste Mann in der Mecklenburgischen Seenplatte. Insgesamt treten 5 Bewerber an, alles Männer, Parteimitglieder von CDU, SPD, Die Linke, der Partei Die Basis und der AfD sind mit dabei. Und im Wahlkampf drehte sich viel um unterschiedliche Ansichten beim Ausbau von regenerativer Energie, Reformen in der Kreisverwaltung, schlechte Straßen, Schulbus und öffentlicher Nahverkehr, Aufnahme von Flüchtlingen und wie der Kreis wieder mehr finanziellen Spielraum bekommen kann bei einem 50 Millionen Euro hohen Schuldenberg.
Wen schickt denn die AfD ins Rennen und wer sind die Gegenkandidaten?
Das ist von der AfD Enrico Schuld, der früher mal im Katasteramt des Kreises als Vermessungstechniker gearbeitet hat und nun aber Landessprecher der AfD in Mecklenburg-Vorpommern ist. Einer seiner Mitbewerber, Thomas Müller von der CDU, der schon sehr lange in der Kreisverwaltung tätig ist, diese Behörde also in- und auswendig kennt. Dann Johannes Arlt von der SPD, der sein Bundestagsmandat in Berlin verlor und nun auch Landrat werden will. Als vierter tritt Thorsten Koplin von der Partei Die Linke an. Für Die Linke sitzt er schon 25 Jahre im Landtag in Schwerin.
Also durchaus kann man sagen, landespolitische und zum Teil sogar bundespolitische Prominenz, die da antritt. Welche Chancen schätzt du denn, gibt es, dass die AfD ihren Kandidaten, also Enrico Schuld, am Ende durchbringen kann?
Nach meinem Bauchgefühl schafft Enrico Schuld es nicht, die 50%-Marke zu knacken, aber ausgeschlossen ist das nicht. Ich habe mich mal auch so in den letzten Tagen hier im Kreis umgehört und da ist mir aufgefallen, dass etliche Menschen überhaupt nicht wissen, dass morgen Landratswahlen sind und kannten auch die Kandidaten nicht. Das war bei der Bundestagswahl doch ganz anders.
Was ist denn die Stimmung bei den Wählerinnen und Wählern? Welche Probleme treiben sie um?
Ja, ein großes Thema ist die illegale Migration. Darüber wird viel gesprochen, denn die Grenze zu Polen ist keine 50 Kilometer von der Seenplatte entfernt. Aber auch Windkraft- und Solaranlagenausbau ist ein wichtiges Thema. Da gibt es viele kontroverse Meinungen. Dann die notwendige Sanierung oder Neubau von Straßen und Schulen, auch die medizinische Versorgung der Menschen auf dem Lande. Dann war hier ein Gesprächsthema, dass die Stadt Neubrandenburg bis April über ein Jahr lang komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten war. Gleisbauarbeiten hatten sich im Osten Mecklenburgs immer weiter hingezogen. Ähnlich sieht es im Landkreis Vorpommern-Greifswald aus. Der Kreis liegt genau an der polnischen Grenze. Also das Thema unerlaubte Einreisen aus Polen wird hier noch heftiger diskutiert.
Insgesamt ist die AfD ja im ganzen Land Mecklenburg-Vorpommern im Aufwind, laut Umfragen hier im Land stärkste Kraft. Nächstes Jahr sind dann Landtagswahlen. Wie nimmst du das wahr, wenn du mit den Leuten sprichst? Merkt man da diesen Aufwind für die AfD?
Ja, das merkt man. Gerade auf den Dörfern im Süden des Kreises Vorpommern-Greifswald, auch in dem Dorf Eichow, wo ich aufgewachsen bin, also zwischen Pasewalk und Anklam, hat jetzt ein AfD-Bürgermeister und die Einwohnerinnen und Einwohner hoffen dort nun beispielsweise, dass er die Straßenlampen aus DDR-Zeiten durch neue ersetzen lässt.
Neue Straßenlaternen, mit dieser Kompetenz ist die AfD bisher noch nicht aufgefallen. Informationen waren das von Sven-Peter Martens zu den Landratswahlen morgen in Mecklenburg-Vorpommern. In Hamburg wird es turbulent an diesem Wochenende, auch verkehrstechnisch. Hafengeburtstag, Fußball und noch mehr. Ingmar Schmidt mit den Einzelheiten.
Mehr als 1 Million Menschen werden zum Hafengeburtstag erwartet. Außerdem könnte eine große Aufstiegsparty gefeiert werden, vorausgesetzt der HSV gewinnt am Abend sein Heimspiel gegen den vorletzten Ulm. Dann wird es sicherlich auch eine lange Nacht auf dem Kiez. Die Polizei hat sich entsprechend aufgestellt. Kurz vor dem HSV-Spiel findet gleich nebenan im Volkspark ein Konzert von Roland Kaiser in der Barclays Arena statt, zu dem ebenfalls tausende Fans erwartet werden. Das ist aber noch nicht nicht alles. Bereits am Mittag wollen rund 500 Kinder mit ihren Eltern von den Messehallen aus durch die Stadt radeln. Eine Fahrraddemo für sichere Radwege für Kinder. Die Aktion endet in Hammerbrook beim kostenlosen Stadtnaturfestival namens Asphaltsprenger, wo es viel Live-Musik und Angebote für Kinder gibt.
Großevents am Wochenende in Hamburg und zu einem anderen Event geht es jetzt. Der Moorexpress gehört zu den beliebtesten Museumsbahnen Deutschlands. Die Triebzüge fahren regelmäßig an Sonnabenden und Feiertagen durchs Teufelsmoor zwischen Bremen und Stade. Heute feiert der Moorexpress 25-jähriges Jubiläum. Jörn Pietschke.
Beim Bahnhofsfest in Gnarrenburg wird ein komplett neu gestalteter Triebwagen feierlich getauft. Historische Loks und Schienenbusse werden gezeigt, sogar eine handbetriebene Draisine. Aber natürlich können sich die Besucher auch vom Moorexpress zwischen Gnarrenburg und Osterholz-Scharmbeck durch das Teufelsmoor fahren lassen. Und das zu Preisen wie vor 25 Jahren. Auch auf der gesamten Strecke zwischen Bremen und Stade wird der Moorexpress wieder nach Fahrplan rollen. Vor 25 Jahren zur Weltausstellung in Hannover wurde diese Strecke wieder in Betrieb genommen und der Moorexpress ist seither zu einer der beliebtesten Museumsbahnen Deutschlands geworden.
Liebe will riskiert werden, so lautet das Motto der neuen Spielzeit am Schauspiel Hannover, zugleich der Start von Vasco Bönisch als neuer Intendant. Gestern hat das neue Team die Planungen für die nächste Spielzeit vorgestellt in lockerer Atmosphäre. Agnes Bührig war dabei.
Eins ist gleich klar, hier geht es lustvoll in die neue Spielzeit. Zu entspannter Musik wird in der Cumberlandschen Galerie alkoholfreie Maibowle gereicht und ein rotes Schweißband ausgeteilt, falls der Puls im Theater mal hochgeht. Ein Wärmezentrum will das Schauspiel Hannover ab der nächsten Spielzeit sein, eine Alternative zu Hass und Zerstörung unserer Zeit bieten, sagt der designierte Intendant Vasco Bönisch. Dass Liebe riskiert werden will, so das Motto der Spielzeit, beinhalte aber auch ein gewisses Risiko.
Weil es eine Ambivalenz hat, weil es natürlich erst einmal diese Wärme ausstrahlt, die wir auch mit dem Theater ausstrahlen wollen. Wir wollen Menschen zusammenbringen, wir wollen auf Menschlichkeit setzen, gerade in diesen kalten, auch teilweise aggressiven Zeiten. Und wir wissen aber, dass es manchmal eben auch ein Risiko bedeutet, nächstenlieb zu sein, Respekt zu zollen, solidarisch zu sein mit Menschen. Das ist manchmal unbequem und manchmal ist es auch gefährlich. Und diese Ambivalenz drückt schon viel aus, worüber es im Theater geht.
Pride in der Regie von Falk Richter eröffnet die neue Spielzeit und erzählt die Geschichte einer queeren Person. Die Tage der Hyäne der finnischen Autorin Saara Turunen zeigt, wie sich eine Frau mit dringendem Kinderwunsch in eine Getriebene verwandelt. Klassisch kanonische Stoffe seien in Hannover kein Garant für ein großes Publikumsinteresse.
Interessant ist zu beobachten, dass die Menschen in der Breite schon eigentlich daran interessiert sind, dass es Stoffe sind, die aus dem Jetzt kommen, die sich mit der Aktualität heute beschäftigen und nicht, ich sage in Anführungszeichen, nur als Interpretation eines alten Stoffes, das passiert ja immer im Theater, sondern genuin, wo man merkt, hey, das ist heute entstanden und zwar von A bis Z.
Dass der neue Intendant Vasco Bönisch vom Schauspiel Bochum kommt, zeigt sich in etlichen Inszenierungen. Von dort bringt er das neue Leben in der Regie von Christopher Rüping mit, in dem es um die Liebe zwischen Dante Alighieri und seiner Beatrice geht. Aus den Niederlanden kommen einige Produktionen für das junge Schauspiel, das ab der nächsten Spielzeit von Katrin Rose geleitet wird. Darunter Der unsichtbare Mann von Jetze Batelan für Kinder ab 4 Jahren und Schneekönigin von Monique Merks.
Bei mir ist es ganz klar die Sichtbarmachung von Sichtweisen von Menschen, die nicht so selbstverständlich vorkommen im Theater. Das sind auch Kinder. Also Adultismus ist ein Wort, was mich sehr beschäftigt, was ich mitnehme. Das ist nämlich der strukturelle Ausschluss von Kindern in unserer Gesellschaft. Und ich finde gerade beim jungen Schauspiel das wichtig, dass wir die Türen aufmachen.
Auch für die Grenzüberschreitung zwischen den Genres werden die Türen geöffnet. Höhere Gewalt des schwedischen Kinoregisseurs Ruben Östlund kommt auf die Bühne. Der Medienkünstler und Theatermann Herbert Fritsch wird sich dem Schwindel widmen. Und erneut wird ein Roman der feministischen österreichischen Autorin Mareike Fallwickel in der Regie von Jorinde Dröse adaptiert. Denn bei mehr als der Hälfte der Inszenierungen führen Frauen Regie. Hildegard Knefs Leben wird so zum Theater und Lena Brasch erarbeitet die Uraufführung Ein wenig Licht und diese Ruhe von und mit Sibylle Berg und Katja Riemann. Lustvoll also geht es in die neue Spielzeit.
Und das waren die Informationen.